dann würde ich vielleicht gleich fliegen lernen, wenn ich anfange zu sprechen. Herzlich willkommen zu diesem sehr interessanten Bhagavatam-Text. Wo Shri Krishna oder Shrimad Shingadeva eine sehr wichtige Unterweisung erteilt. Ich möchte noch einmal euch alle mit dem Zusammenhang vertraut machen, mit dem dieser Vers gesprochen wird. Die Halbgötter hatten sich sehr gefürchtet vor Hiranyakashipu und seinen Gewalttaten und waren deswegen sehr angstbeladen. Schließlich dann hatten sie sich in ihrem Dilemma an die höchste Persönlichkeit Gottes gewendet und er sprach hin zu ihm mit einer Stimme, so wie das Rollen einer Wolke. Sie hörten die höchste Person, aber sahen sie nicht, weil sie noch nicht ausreichend gereinigt waren. Und daraufhin, was sagte denn Krishna? Und sagte ihm, dass die Hiranyakashipu an und für sich gar keine Chance hätte. Denn ein Mensch, der sich gegen die Wesen, gegen die Halbgötter, gegen die Kühe und gegen die Brahmana wendet, der sich gegen die Vaishnava wendet, gegen die religiösen Prinzipien und gegen Krishna, muss ruiniert werden. Früher oder später. Das ist ein Naturgesetz. Und es gibt ein Vers im Bhagavatam, aus dem hervorgeht, dass durch Vergehen gegen Krishna, gegenüber seinen Devotees, gegen den religiösen Prinzipien, gegen die Kühe und so weiter, ein langes Leben, Reichtum, Schönheit, Bildung und was immer man noch durch fromme Handlungen erlangt haben mag, ruiniert wird. Ein irreligiöser Mensch mag für kurze Zeit sehr erfolgreich erscheinen und macht deswegen in der Gesellschaft von Menschen Applaus und Anerkennung und Ruhm finden. Doch solange er irreligiös bleibt und seine Handlung nicht auf die Prinzipien der Religiosität legt, solange das der Fall ist, wird er zu Ruin kommen. Gestern haben wir uns in unserem National Council, das ist ein Rat von Devotees, der sich monatlich zusammensetzt und wichtige Fragen, wichtige Dinge bespricht für die Bewegung in Deutschland und richtungsweisend ist. Wir haben uns über ein philosophisches Thema unterhalten, was hier auch von Wichtigkeit ist. Es kommt manchmal vor, dass die Devotees aufgrund ihres ehemaligen sozialen Hintergrundes bestimmte Angewohnheiten mit ins Krishna-Bewusstsein bringt. Also derjenige, der sich vom Krishna-Bewusstsein in der Nase gepoolt hat, wird sich auch im Krishna-Bewusstsein manchmal noch in der Nase poolen. Um es mal so ein Stichwort zu bringen. Und so kommt es vor, dass sich manchmal durch Devotees bestimmte Tätigkeiten in die Bewegung einschleichen, die schnell erkannt werden und als wichtig dann gesehen werden. Zum Beispiel, wenn wir mal ein Beispiel nehmen würden, die Neigung zu betrügen in der Welt, diese Neigung, wie wir wissen, sehr gut vertreten. Wir finden das als eines der Grundfehler der bedingten Seelen. Die Neigung zu betrügen. Zum Beispiel, heute ist die in Deutschland diese Neigung vielleicht 70 Millionen Mal gemacht. Wenn die Leute sich fragen, wie geht's, dann werden sie gesagt, prächtig. Das ist nicht mit hoch, die geht es nicht prächtig, nicht? Aber eine Fassade von sich darzustellen, die besser ist als man selbst, das ist etwas, was wir vielleicht selber als Unabkam auch kennen. Die Neigung zu betrügen hat dann weitere Auswirkungen daran, dass man vielleicht Menschen betrügen möchte in Geldgeschäften oder in diesen Dingen. So, wir haben jetzt darüber diskutiert, dass es den Anschein erweckt, dass diese Dinge auch nicht werden können. Aber weil Krishna erwartet, dass seine Devotees Vaishnavas sind, die noch über den Brahmana stehen, die tugendhaften Prinzipien nachgehen, billigt Krishna nicht die Neigung zu betrügen. Ein Devotee muss es lernen, wahrhaftig zu sein. Wir lernen sogar, dass die vedische Kultur auf solchen Prinzipien beruht, dass man selbst zu seinem Feind wahrhaftig ist. Weil es ein wichtiges Prinzip ist, mit dem man sicherlich erfolgreich werden kann in seinem Leben, ganz besonders in seinem spirituellen Leben. Und wenn ein Mensch diese spirituellen Prinzipien oder ich möchte mal sagen, die feineren Gesetze nicht kennt und nicht einhält in seinem Leben, wird er zu wohl ihn kommen, auch wenn er intelligent und so weiter und so fort ist. Der Devotee im Krishna-Bewusstsein, der sollte deswegen sehr bestrebt sein, diese feineren Gesetzmäßigkeiten des Vaishnava-Verhaltens zu lernen und in jedem Umstand und in jeder Situation ausführen. Wir brauchen uns überhaupt keine Gedanken über Erfolg und Misserfolg in unserem Leben zu machen. Solange wir einfach die Prinzipien des Krishna-Bewusstseins einhalten in unserem Leben, wird es sicherlich sein, dass wir zum Erfolg kommen. So, nun wollte ich gerne einen anderen Punkt behandeln, den der Herr hier auch macht. Hiranyakashipu, er sagte zu den Halbgöttern, der Herr sagte, so wie Hiranyakashipu den großen Gewalten Prahlad belästigt und seinen eigenen Sohn, der friedlich und besonnen ist, der keinen Feind hat, werde ich ihn, Hiranyakashipu, ungeachtet der Sicht und Brahmas, augenblicklich töten. Hier kommt der zweite Punkt, den ich heute gerne behandeln möchte. Ein Vergehen gegen Gottgewalt. Vergehen gegen Gottgeweihte ist etwas, was sehr behindernd ist für jemanden, der Fortschritte auf die Basis des Bewusstseins machen will. Ein solches Vergehen gegen Gottgeweihte, das muss in allen Umständen, in Gedanken und Äußerungen und auch Taten vermieden werden für uns, die wir fortgeschritten sind. Fortschreiten möchte auf diesem spirituellen Weg. Und diese Vergehen haben drei Entwicklungsstufen. Wenn wir sie also erfolgreich ausmerzen wollen, dann müssen wir uns über diese drei Entwicklungsstufen Gedanken machen. Zunächst einmal fangen Vergehen an in Gedanken, dass man eine missgünstige Haltung gegen die Bhutis hat. Das wäre etwas zum das nicht versteht, zum Beispiel. In der Bewegung kann es sehr oft sein, dass zum Beispiel, ich sehe es immer wieder unter jungen Devotees, die sind mit bestimmten Dingen nicht einverstanden und dann entwickeln sich in so einer Situation leicht eine missgünstige Haltung gegen Vaishnava. Das ist etwas, wo wir ansetzen müssen. Wir müssen ansetzen in unser Verständnis von bestimmten Themen. Wir müssen helfen, wir müssen uns helfen, unserem Geist helfen, ein umfassendes Verständnis von dem spirituellen Thema zu erarbeiten in unserem Leben, sodass wir in unseren Gedanken nicht immer wieder, wie soll ich mich ausdrücken, provoziert werden, zu vergehen. Die nächste Punkt ist Vergehen in Worten. Worte. Kann sein, dass ein Mensch ein bestimmtes Vokabular hat, das sehr barsch und harsch ist. Mein eigenes Vokabular, also schlimme Vokabeln noch kennen. Also, Bücher schreiben über Vokabeln, die ich noch nie gehört habe im Leben. Sondern man muss sehr vorsichtig sein, dass einem nicht Worte herausrutschen, dass man nicht plötzlich irgendein Beispiel war, eine Flau Es soll eins soll erlaubt sein, Freifahrer zu stehen, das ist erlaubt. Das kann man praktizieren, der weiß ja so und so, dass er das an einem Ort aufgefüllt hat. Da kann man so gerne mal mit einer Bohrmaschine da rumgehen, an den Schränken. Nein. Aber sonst sollte man außer diese Fassaden Einschränkungen, die es sonst gegeben hat, da kann man ruhig mal ein bisschen kreativ werden, wenn es angeht. Das muss ja auch was sein. Das ist die Bedingung. Nicht sonst auch was. So. Manchmal wundere ich mich, was, wenn zum Beispiel so ein gebildeter Akademiker gerade zu diesem Zeitpunkt reingekommen sei. Also es geht hier um Vergehen. Der gelernte Sprecher spricht über die Entwicklung von Vergehen, Worten, Gedanken und Taten. Und plötzlich so ein Schlenker in den S-Bereich, der könnte es nicht mehr verstehen. Aber die haben halt unsere eigene Kultur geschaffen. So frei sind wir. Und das ist okay, also das ist eine Frau. Gut. Ich möchte euch ein klassisches Beispiel mal vergehen, was in Form von Gedanken anfängt. Schildern. Und zwar ergab es sich einmal, dass dass er auf einen universalen Ausflug war, kann man so sagen. Und dass er zu einem Berg kam, wo Shiva in einer Versammlung von großen Heiligen war und er dabei seinen Arm auf Parvati gelegt hatte, dass die auf seinem Schoß sah. Daraufhin lachte Shiva, Ketu Schall, sodass Parvati es auf alle Fälle hören konnte. Und er sagte, Shiva, der Stolze und Meister der Allgemeinheit, ist das Beste aller Lebewesen, die einen materiellen Körper angenommen haben. Er verkündet das System der Religion. Und doch, wie erstaunlich ist es, dass er mitten einer Versammlung von großen Heiligen seine Ehefrau Parvati umarmt. Kein Benehmen, das sagt er. Und Shiva hält das nicht, denn es soll Shiva Ketu, der die Vortrefflichkeit Shivas in diesem Augenblick nicht berücksichtigte, hätte das nicht sagen können. Er mag zwar erstaunt gewesen sein, dass Shiva so freizügig da war, mit seiner geliebten Frau, aber das hätte er nicht so ausfallend sagen sollen. Und Prabhupada sagte, man sollte sehr darauf bedacht sein, kein Vergehen gegen die Lotusfüße der Vaishnavas zu begehen, von denen Shiva der Beste ist. Als dies dann dem Mahaprabhu Shiva Rupa Swami unterliegt, bezeichnete er ein Vergehen gegen die Lotusfüße eines Vaishnavas als Hatimata, als verrückten Elefanten. Wenn ein verrückter Elefant einen schönen Garten betritt, zerstört er den gesamten Garten. Ebenso wenn sich jemand wie ein verrückter Elefant verhält, und gegen die Lotusfüße eines Vaishnavas Vergehen begeht, seine gesamte spirituelle Laufbahn aufgehalten. Man sollte deshalb sehr darauf bedacht sein, keine Vergehen gegen die Lotusfüße eines Vaishnavas auf sich zu laden. Der Grund ist hier, sich Krishna zu ergeben, bedeutet sich auch seinen Gemeinden zu ergeben. Denn niemand kann ein richtiger Diener Krishnas sein, solange er nicht ein richtiger Diener eines Gottgeweihten ist. Ohne einen Diener Krishnas zu dienen, kann man nicht dazu erhoben werden, Krishna selbst zu dienen. Deswegen sagte Mutter Parvati zu Shiva Ketu, genau wie eine Mutter sich zu ihrem unartigen Kind spricht, mein liebes Kind, ich bestrafe dich, damit du nicht wieder so etwas tust. Ja. So. Das ist also eine wichtige Sache. Auch besonders fortgeschrittene Vaishnavas Wir müssen sehr acht geben, dass sich keine Vergehen in unserem Geist gegen sie entwickeln, wenn sie mal nicht verstehen können, was sie tun können. Ich möchte euch zum Abschluss hierzu eine Geschichte von Shukadev Goswami sagen, die unglaublich lehrreich ist. Ihr wisst, Shukadev Goswami war eine Spätgeburt. 16 Jahre hielt er sich im Schoß der Mutter auf, weil er wollte nicht in die Welt aus Maya herausgehen. Dann kam Vyasadeva und ging nach Dwaraka, wo sich Krishna persönlich aufhielt und sagte, Krishna, ich habe da so einen Sohn, der will nicht raus, der ist doch mal verwirklich. Machen wir Krishna richtig bringen. Und er ging dann raus und ging zu Shukadeva, wo die Mutter saß. Und sagte, Shukadeva, komm raus, ich versichere dir, das Böse, dass ich das nicht vom Maya überwältigt bin. Und dann kam Shukadeva raus. Aber er hielt sich nicht zu Hause auf, weil er dachte, zu Hause ist Maya. Hose, das sind doch nicht meine Eltern. Meine Eltern, das sind die Eltern dieser Eingeburt. Aber ich habe viele Eltern schon davor gehabt. Und er ging in den Wald. So, wie hatten sie? Sagte, also so kann ich nicht mal. So geht das nicht. Ich muss ein paar Vaterpflichten hier schon ausfüllen gegenüber dem Sohn. Ich muss dafür sorgen, dass du mindestens einen Guru kriegst. Wenn er schon nicht von mir hören will, muss ich zumindest sorgen, dass ich sorgen, dass er von einem Guru eingeweiht wird. Und so wollte er Shukadev Goswami noch einmal nach Hause zurückbringen. Was er tat, war ganz einfach. Er wusste, dass Shukadev Goswami eine große Anziehung zu den Heiligen Schriften, nämlich den Bhagavatam, hatte. Warum? Weil er ihm, als er im Mutterleib war, auf den Bhagavatam vorgelesen hatte. Das sollte alle Haushälter machen, die Kinder kriegen. Das Bhagavatam rezitieren, während das Kind im Mutterleib mit angespannter Aufmerksamkeit zuhört. Er hatte aber nur nicht die Zeit gehabt, sich das ganze Bhagavatam vorzulegen. Und so hat er dann seine Schüler in den Wald geschickt, die Verse rezitierten, die Shukadev Goswami noch nicht gehört hatte. Shukadev Goswami hörte das. Da sind noch mehr von diesen Nektarwerken. Wo sind die her? Das ist also der ursprüngliche Nektarjäger. Und da hielt ein Schüler an und sagte, sag mir, wo hast du diese Schlucker? Wo gibt es mehr von denen? Diese Verse des Bhagavatams sind so köstlich und so faszinierend. Ah, bei deinem Vater geht er nach Hause und hört das Rest des Werkes. Ja, wenn das so ist, sagte Shukadev Goswami, dann ist zu Hause kein Maya. Und ging nach Hause und hörte sich das Bhagavatam an. Aber dann wollte er weitergehen. Und Vyasadeva sagte sich, was? Wie kann ich nur diesen Sohn unter einen Guru bringen, der so ratlos? Wer ist der geeignete Guru für ihn? Was ist die Antwort? Ja, denn ich sagte, nur einer ist der richtige Guru. Janaka Maharaj, der in der Stadt Mithila residiert. Janaka ist ein großer Herrscher, aber auch ein großer Rishi, ein Raja Rishi. Also schickte er Shukadev Goswami nach Janakapuri oder Mithila, wo er sich um Schülerschaft bei Janaka Maharaj bewerben sollte. Nun, in diesem Augenblick, Shukadev Goswami kam gerade seine Reise an und sah und trat in den Hof von Janaka Maharaj. Was sah er? Janaka saß auf seinem Thron. um die Schulter seiner Königin gelegt, die Hand wurde auf der Brust der Königin und die andere Hand, hört jetzt sehr genau, war ausgestreckt und in ein Feuer gehalten. Mit dem Feuer, in diese Richtung, also du guckst du nicht, wenn du euch da passiert, in das Feuer, in der Handfassung. Und Shukadeva Goswami sagte, das kann nicht mein Guru sein, die sind ja denn da. Und ging also zurück zu seinem Vater und sagte, Vater, was hast du mir für einen Guru empfohlen? Ich kann diese Empfehlung nicht verstehen. Ja, sagte, ja, wie saß er denn da? Ja, eine Hand vor die Schultern der Königin gelegt, die andere im Feuer. Und warum? Was fiel mir da nicht ein? Mit der Hand um die Königin, so sitzt man doch nicht in der Öffentlichkeit, vielleicht in privaten Stunden oder wie heißt das, aber das geht mich auch nicht an, aber in der Öffentlichkeit. Ja, was hat er denn mit dem anderen, mit der anderen Hand, sagte die Alte, die hat er in Feuer platziert. Ja, fällt dir was auf, sagte die Alte. Ja, sagte Shukadeva Goswami, die waren da im Feuer und uns verbrannte nicht. Ja, hör dir was aus, sagte Vyasadeva. Ja, sagte Shukadeva, er kann kein gewöhnlicher Mensch sein. Also können wir ihn nicht nach gewöhnlichem Maßstäben messen. Richtig, sagte Vyasadeva. Und man sollte keine Vergehen gegen große Seelen machen. Und Shukadeva tat es also schrecklich leid. Er ging hin. Also ich möchte unbedingt von dir lernen, wo Janaka. Also, ja, weiß ich, Janaka, lass uns das jetzt mal vergessen über Lernen und so. Schau dir doch erstmal meine Stein an und sag mir, wie sie dir gefällt. Und eine unglaublich schöne Stein. Ja, sagte Shukadeva Goswami, der Bunte wohnte. Und während du schaust, tu ein Licht auf deinen Kopf und sorge dafür, dass das Licht nicht ausgeht. Ja, das mache ich. Und er ging, als er dann zurückkam, fragte ihn der Janaka, so wie war meine Stadt? Ja, das ist schon okay. Ich konnte überhaupt nichts sehen von deiner Stadt. Warum nicht? Fragte Janaka. Ja, du hattest mir eine Anweisung gegeben, ich sollte das Licht auf dem Kopf tragen und dafür sorgen, dass es nicht ausgeht. Und so war ich die ganze Zeit damit beschäftigt, darauf zu achten, dass es nicht ausgeht. Und da konnte ich nichts anderes sehen als nur. Also meine Pflicht. Und sagte Janaka, ich glaube, du bist qualifiziert, um uns für unsere Weisung zu erhalten. Mit anderen Worten, Janaka hatte Shukadeva getestet. Er hatte ihn, was für andere gegen ihn getestet, indem er sich auf eine ungewöhnliche Weise hinsetzte. Er wusste ja, dass Shukadeva eine sehr besondere Person war. Und somit einen Punkt zu etablieren. Also das ist das Wichtigste, das musst du jetzt noch hören. Gerade das noch. Und das hast du sicher. Also keine Schulter von der Geschichte. Also der Punkt, den er etablieren wollte, ist, große Seelen kann man nicht mit gewöhnlichen Maßstäben messen. Das war das Erste. Der zweite Punkt war, dass ein Schüler die Anweisung seines Spiritual Meisters zuallererst befolgen muss, um überhaupt Spiritual Wissen zu erlangen. Sehr schön. Ich weiß, das hat mit Service zu tun, aber diese eine Minute musst du dir noch gönnen. Da. So, deswegen lass uns versuchen, wenn wir mit Weichschauer gehen, nicht die gewöhnlichen Maßstäbe anzulegen, die wir normalerweise haben. Überhaupt in richtiger Kommunikation mit Menschen sollten wir immer bemüht sein, sagen wir mal, auf eine Weise zu kommunizieren, dass wir uns anschauen, was der Kern der Aussage dieses betreffenden Gebot ist. Wenn wir zum Beispiel jemanden sehen, der, wie soll ich mich ausdrücken, der und sagt, hier gibt es nicht genug Fassade in diesem Tempel. Es wäre sehr ungeschickt zu sagen, ach, du bist ja neu hier, du hast ja gar keine Ahnung, wo die Ecken sind. Wie die Möglichkeiten sind, oder wegen seiner Kritik beleidigt zu sein. Ach, sag doch nicht sowas über unseren Heidelberger Tempel. Nicht, sondern wir sollten sehen, wir sollten fragen, wenn er so sagt, ach, hier gibt es nicht genug Fassaden, die dann verein hier. Wir sollten sagen, oh, es scheint mir, du bist hungrig. Hm? Und du hast ein Bedürfnis, deinen Hunger zu stillen, das gelingt dir nicht so ganz. Wir werden sehen, dass solch ein Mensch, wenn ihm so begegnet, plötzlich ist die ganze Spannung aus der Luft heraus. Ja, ich bin so in der Wachstumsphase im Augenblick und auch einfach viel zu essen und bin einfach hungrig. Und sofort, man versteht, er hat ein menschliches Bedürfnis. Aber in unserer Zeit haben wir es gelernt, zu verbergen, was wir eigentlich fühlen und was unser eigentliches Bedürfnis ist. Und wir reden miteinander dann auf eine Art und Weise, wo wir eigentlich nicht persönlich sind, sondern unpersönlich und nur so Statements und Aussagen, die oft verletzend wirken, an den Kopf werfen. Oder dass jemand sagt uns, also ich mich wahnsinnig auch, dass du immer in der Lecture hustest. Sollte man auf den Einzelnen sagen, du kannst dich wahrscheinlich nicht so gut konzentrieren, wenn immer gehustet wird, oder? Und das ist ein großes Thema. Ich will hier einen deswegen enden. Kein Vergehen gegen Weichschauer. Der Punkt haben wir ja schon tausendmal gehört. Er illustriert mit einem Nebenpunkt, dass wir darauf achten sollten, in unserem Austausch die Botschaft nicht mehr mit unseren Maßstäben zu messen. Und dann sehen, was ihn bewegt, und dann werden wir ihn viel, viel besser verstehen, wenn wir herausfinden, was seine Gefühle sind, was seine Bedürfnisse sind. Und wenn wir dann darauf eingehen können, dann werden wir sehr leise. Weichschauer-Gemeinschaft. Also, sind hier irgendwelche Fragen dazu? So, ich war heute ein bisschen spontan. Thomas,
Weichschauer jetzt nur ähnlich, um die Bereiche zu umfangen, ja, wie bei den Weichschauer Thomas. Wobei, was ich anders finde,
das heißt, dass ein reiner Weichschauer keine Freunde hat. Warum dann war Hiranyakashipu der Feind seines Sohnes? Du musst aus einer anderen, um diese Aussage zu verstehen, aus einer anderen Perspektive schauen. Für den Gottgeweihten ist selbst sein sogenannter Feind kein Feind, so ist das gemeint. Er sieht ihn nicht als ein Feind an. Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur sagte doch, wer mich tadelt, ist mein Freund. Der Devoti sieht also niemanden als Feind, nicht mal Herrn Haag. Gerichtet sei sein Name. Das wäre nicht nur unter dem Meer geschieht. Sondern wir müssen das von dem Fall lernen. Er wird also nie so ein reiner Gott geweitert. Kenne keine Feinde, auch wenn sich jemand sieht gegenüber Feindlichkeit. Das ist eine sehr hohe Sicht. Viele Praktiker nannten das, aber das war Vitako, hat diese Sicht tatsächlich in der Praxis gehabt. Er war einer, der seine Vorlesungen immer störte, indem er sagte, kann man überhaupt nicht sagen, das ist völlig irrelevant, das darf man nicht so sehen, wie der das jetzt vorträgt. Also jede Lecture hat er gestört. Und die Schüler wollten ihn schon also da so ein bisschen daran hindern, zu den Lectures zu kommen. Aber er verwahrte. Schließlich wurde der Verstand durch einen natürlichen Tod. Und viele Praktizidanten, das war Vitako, weinte daraufhin. Mein Freund ist gestorben. Weil der größte Feind des Lebens ist dieser Stolz, der uns im Herzen residiert. Ich bin ein guter Devotee, ich bin ein guter Lecturer, ich bin ein guter... Der kann in allen Verkleidungen, wie in einer Modeschau, auf...
Sollte sich nicht im Tempelboden hinlegen und rasten.
liebevoll gemacht. Er fühlte sich Krishna gegenüber wie ein Freund zugehörig. Und Freunde liegen manchmal nebeneinander. Ne? Wenn das von sich entspannt. Auf der linken Seite liegt der eine so, der andere so. Konversiert man. Kennt ihr das? So, auf diese Art und Weise kann man sehen, dass eine solche Devotee nicht mit gewöhnlichen Maßstäben zu messen ist. Wer könnte sagen oder einschätzen, dass Prahlad Maharaj aufgrund einer freundschaftlichen Haltung dem Sakya-Rat gegenüber der transzendentalen Bildgestalt sich in den Tempel niederlegt? Da kommt man nicht drauf mit gewöhnlichen Maßstäben. Das müssen allerdings auch die Bodhis sein, wenn wir die Bodhis beurteilen, gibt es zwei Kriterien, zwei ganz und gar verschiedene Kriterien. Die ersten Kriterien sind uns alle geläufig, wir sehen, ob man sich nach einem Kodex verhält, nach einer Etikette, sind aber, ich wollte sagen, sind die zweitrangigen Kriterien. Das erste Kriterium ist, inwieweit er Liebe zu Gott erlangt hat. Und wenn er diese Liebe zu Krishna erlangt hat, oder in dieser Liebe zu Krishna ist, dann führt er manchmal aus dem Impuls und der Dynamik der liebevollen Haltung getrieben, ein Leben, was unter einer völlig anderen Motorik steht, als das Leben eines Gottgeweihten, der sich nach Regeln und Regulierung. Es gibt einige solche Beispiele von Srila Prabhupada, wo Srila Prabhupada einfach sich weit über das Verhalten eines gewöhnlichen Menschen gestellt hat. Einmal zum Beispiel, weil ich noch da Frau Prabhupada auf einem Überlandflug und hielt an in Thailand und sagte erst mit einem Schüler, er sollte sich vor die Flughafentoilette stellen. Prabhupada ging dann rein in den Waschraum und nahm eine Dusche. In der Toilette. Also nicht in dem Bereich, wo man sich mit der Versorgung ist. Ne? Prabhupada, so wie von mir, nehmen Sie bei sich zu Hause den Gammschalen, Glück, Brand, über das Ohr, Maschine in den Waschraum hinein, nahm sein Foto und sehen ruhig. Und dann war da derjenige, der sich um diese Räumlichkeiten kümmerte. Frau grüßt ihn enthusiastisch. Guten Morgen. Das war einfach nur so. Konnte es nicht mehr verstehen. Frau Arbeit hat sich von Krishna geduscht. Kann man nicht sagen, es ist total unkonventionell. Es ist ja eigentlich etwas Unkonventionelles. Das ist so immer vor so gestellt. Man hat es nicht. Das ist mal so ein Film, wie das geht. Das sieht sich den als Frau. Das gab ich da also. Guten Morgen. Das würde man sofort in einen Zwangjäger einstecken müssen. Wenn das ganz Plätzchen hinein. Aus dem Tal, ein Geist oder so. Aber es gibt viele andere Beispiele. Selbst in dieser Welt kannst du das verstehen, Thomas. Wenn jemand plötzlich etwas tut und weiter reisen muss, und dann jetzt sagen wir mal, wenn jemand, sagen wir mal, irgendein Devotee geht plötzlich in den Park hinein und rasiert die ganzen Tulpen ab und legt sie vor eine Matte, dann würde dann sagen, ja, der ist halt verliebt, also menschliche Emotionen. Das gibt halt den Menschen die Form des Lebens. Und so, natürlich kein gutes Beispiel, das war nicht so gut gewesen. Ich wollte sagen, unverständliche Tätigkeiten werden verständlich, wenn man andere so tut, das nicht. Das ist nicht entsprechend unserer Regelung des Meisters. Ich wollte das Beispiel nicht mit einem Devotee nehmen, kriegt er ihn nicht total verdonnert, wenn er merkt, er ist total entflammt. Nicht? Er musste das machen, damit er die Flammen da irgendwie in den Griff kriegt. Ich würde sagen, Bilder so umgestellt, der war völlig rot in den Augen. So, auch in dieser Welt kennen wir das. Wenn eine Motorik einsetzt, die das gewohnte Verhalten abstellt, dann verstehen wir es anders. So wenn ein Devotee diese Liebe zu Krishna hat, wenn er sie aber nicht hat oder einfach so unkonventionell handelt, ist er vielleicht gerade auf dem Pfad der Beleuchtung, um seine Anatas loszuwerden. Ja.
Bei der Laufe beurteilen.
Lieber die Bodybuilder, ich zum Beispiel sagen, ich bin mit einem beispiellosen Körper ausgestattet, der so sensibel ist, wie man sich kaum vorstellen kann. Das ist mir bescheinigt worden von Heilern und von Menschenkennern.
Es geht zu den symbolischen Händen, und da könntest du mit ihm, jetzt könnte ich mal immer sagen,
nee, so sagst du ja nicht. Du stehst jetzt im Ende die Situation, das ist ja richtig. Und sagst also, so sehe ich das. Ich denke, es ist nicht richtig, was die Body in diesem Fall macht. Und dann sagt er die Body, Thomas, du magst mal eine schöne Fliege haben, aber diesen Punkt, den siehst du nicht richtig. Dann hat er ich weiß, was ich sagen muss, nicht? Er wird sagen, aber wenn er es jetzt richtig sieht, dann, und er sagt, ja, ich spreche mit ihm, geht echt nicht so. Wenn du dann denkst, ja, nun habe ich ihm einer reingefallen, schlussendlich, und ich sage, das ist ein Problem, weil das wäre nicht eine gute Heilung. Nun haben wir es mit dem Verneuen, das ist so soziale Themen, die uns bewegen. Also eine interessante Sache, mit jemandem zu entkodifizieren, ihn vielleicht zu helfen, sich selbst zu entkodifizieren, dass er weiß, was bei sich selber vor sich geht. Die kleine Situation, so weiß ich, ganz Ramachari, dieser Ramachari-Ashram ist immer so unausgeräumt, man hat überhaupt keine Platz, sich hinzusetzen und was zu machen. Sehr oft habe ich herausgefunden, dass hinter dem ganzen Sache ist, dass er seine eigenen vier Momente haben will. Und dazu bräuchte er noch eine entsprechende Haushaltsarrangierung und überhaupt Kinder sind auch wichtig, um Lebensmittel zu finden und so weiter. Sehr oft sind sich Menschen nicht bewusst über das, was in ihnen vor sich geht. Und deswegen reden sie aneinander vorbei für ein ganzes Leben. Sobald die Neid auf andere kommt, man, etwas, womit man auch oft zu tun hat, kommt nur zustande, oder sehr oft, weil man das Gefühl hat, jemand, man bekommt nicht genügend Anerkennung in einem guten Sinn. Keiner weiß, was man tut, und keiner fühlt sich da vereinsamt. Neid ist aus dieser Einsamkeit der Leid heraus, wo man das Gefühl hat, man wird nicht gesehen, die Bedürfnisse, die man hat, dann nicht. Kümmern ist das Herzen, wie man steht, wenn man das sagt. Und weil man sich nicht darum kümmert, um dieses eigentliche Bedürfnis, was da ist, deswegen ist man neidisch und nimmt langsam eine grüne Hautlösung an. Und geht total vorbei an dem Kern des Problems. Die menschliche Psychologie ist. Viel zu weit, wenn wir aber die Krishna-Sonne im Geist aufgehen lassen, wird alles schon gehen kommen. Jeder Traum verrate wie die Figuritae, die Großfremden, die der Klang vom Herrn nicht verschieden vom Herrn, wie alles nicht verschieden vom Herrn sind. In Indien gibt es manchmal ein bisschen Gerangel und Gestreite zwischen den Priestern der indischen Tempel und den Geweihten der Hare Krishna-Bewegung. Die klassische Szene ist ein Ionenkopf mit seiner vollautomatischen Fotokanone. Und will ein Bild machen. Und die Priester sehen das und sagen nein, aber der Devote, der es gelernt hat, sich durchzusetzen, schießt trotzdem seine Fotokanone ab. Die Priester werden daraufhin völlig irritiert, sie wehren sich ihm und nehmen ihm seine Kanone, Fotokanone. Es besteht eine fürchterliche Unstimmigkeit mit dem Tempel, die dann daran erinnert, dass der Priester schließlich zu seinem westlich gebildeten Priester, Oberpriester geht und der sagt, das können wir lösen, wir nehmen einfach den Film ab, vernichten den Film. Und der Wendler, der arme Wendler, weiß auch immer nicht, was los ist. Er denkt, wo bin ich gelandet? Ich hatte mich so gefreut, alles zu fotografieren und jetzt so etwas, selbst hätte ich noch die Kamera verloren und so weiter. Verständnis ist hier ein sehr edles Verständnis. Das Verständnis des Pujaris ist, dass das Bild des Herrn nicht verschieden vom Herrn selber ist. Die Form des Herrn ist gleich mit ihm. Und wenn jetzt der Westler dieses Foto nimmt, dann ist sich der Pujari nicht ganz darüber im Klaren. Vielleicht wird es in Situationen dann stehen, wo keine respektvolle Umgebung ist für den Deity. Vielleicht wird er das nicht richtig respektieren können, weil es über der ausreichenden spirituellen Kultur mangelt und er nicht lebt in dem Verständnis, dass das Bild des Herrn identisch mit dem Herrn ist. Wir sind von Schüler Vorfahrt in diesem Verständnis aufgebracht worden, aber das kann er nicht, weiß er nicht. Bei uns ist es alles so, ich weiß noch in den alten Tagen, wenn wir uns hingerichtet in unserem Zimmer und da waren Bilder von Krishna da, dann haben wir die Bilder mit einem Vorhang verhängt, weil die Form nicht verschieden ist von Krishna. Also wir haben dieses Verständnis in unserer Bewegung, aber das weiß der Priester nicht und deswegen reagiert er so angstvoll im Grunde genommen. Heutzutage muss man dazu sagen, manche Tempel, diese Wissen auch ein bisschen vernachlässigt werden. Die verbieten zwar den westlichen Devotis, Fotos zu machen, aber draußen vor dem Tempel werden die Bilder verkauft. Geht irgendwie. Die Wendler also auch, sehen sie nicht mehr das Vergessen vielleicht manchmal. Und ich will mir nicht so verstehen. Aber der Punkt, wo es mir ging mit dieser Geschichte, die ich oft wiederholt in Indien, ist, dass das Bild des Herrn, also die Form des Herrn, nicht verschieden vom Herrn selber ist, genauso wie der Klang nicht verschieden ist vom Herrn selber. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass die Bodhis Krishna, selbst wenn sie wie die Devatas noch nicht reine die Bodhis sind, erwarten immer auf die Barmherzigkeit des Herrn in dieser Welt. Sie wissen, dass Krishna letztendlich die eigentliche Zuflucht für sie in dieser Welt ist. Und rechnen damit, dass Krishna ihnen auf irgendeine Weise seine grundlose Barmherzigkeit erteilt. Dann ist das ständige Hoffnung eines Devotees in dieser Vastan-Welt. Es kommt auch vor im Leben eines Devotees, dass sich auch Situationen einstellen, auf die er nicht gerechnet hat. Es kommen Situationen vor, wo er in körperliches oder auch mentales Leid fährt. Aber der Devoti reagiert auf dieses Leid ganz anders, als es ein Materialist tut. Ein Devoti sagt sich, Krishna hat dieses Leid jetzt für mich geschickt, zu meiner Erleuchtung. Und er sagt sich, wenn mit dem Leid, was ich jetzt erfahre, mit die Einspur meines Karmas, was ich in diesem Leben mitgebracht habe, verbrannt und ausgelöst, sodass ich danach unbeschwert weitergehen kann. Krishna Chetra Prabhu hat vor einiger Zeit etwas in die Krishna Katha Computerkonferenz geschickt. Wenn man krank ist, zusätzlichen Körper Aufmerksamkeit zu geben und traurig zu sein, dass der Körper jetzt nicht mehr, dass wir nicht mehr mit ihm genießen können, das ist ein materielles Verständnis. Die Bodhi versteht, dass er auch Krankheit, wie zum Beispiel zu sich stoppen, und merkt, dass er kapiert. Ich glaube, der Farbe ist angefangen mit dem Frühlingsstoff und jetzt da auf Heilwerk angekommen. Die Bodhi versteht, was kann man so, jetzt geht er, die Karma so raus. So ist er froh und leer in den Frühlingsstoff. Aber zu sehr bedeutend zu sein, oh mein physischer Körper, oh, ich bin in der Abschaffung. Ich bin müde vom Reisen und so weiter. Das sollte ein Bodhi nicht tun, denn er lebt in dieser Welt, um die Barmherzigkeit Krishna irgendwie zu erlangen. Srila Rupa Goswami hat ein Bodhi deswegen, weil er zu jedem Zeitpunkt des Krishna Berufs und von Krishna Barmherzigkeit leben möchte, hat es beispielsweise einen Chataka-Vogel gegeben. Chataka-Vogel liegt immer zur Regenwolke kriegen. Können Sie direkt aus der Wolke kriegen. Stellen Sie das mal vor. Weißt du, wenn man im Flugzeug fliegt und durch eine Regenwolke kommt, dann sieht man sie auf den Flügeln, diese Wasserlängste. Wasser. Der Chataka-Vogel kann dieses Wasser in der Regenwolke direkt kriegen. Und was er nicht tut, geht niemand auf den Boden. Und tut das, kriegt das Wasser, was hier im Küsten nach einem Regenschauer angesammelt hat. Macht er nicht. Er geht nur zur Regenwolke. Auch, und das ist jetzt das Besondere, wenn es blitzt und donnert, er geht nur dahin. Auch wenn er mal sieht, dass er die Augen, die Ohren zu halten wird, für ihn geht nur die Regenwolke, was er nicht kann. So ist es auch mit dem Bodhi. Der Devotee geht nur zu Krishna, auch wenn es manchmal hart ist. Auch wenn die Reaktion auf sein vergangenes Tun irgendwelche zusammenschlagen. Der Devotee sucht nicht nach Barmherzigkeit aus der materiellen Welt. Von den Materialisten, von den Familien, den Angehörigen, Oma und Opa, Mama und meine Kleinen, Vater, das ist die. Und Verwandten und Bekannten und Fernsehshow. Meinte die Bodhi, weigern sich sogar an Barmherzigkeit sozialer Landesen Anspruch zu nehmen. Die Bodhi fliegt also immer zu der Stadt und nimmt die Barmherzigkeit Krishna an. Dann macht ihn aus als die Bodhi. Königin Kunti betet, sie sagt, mein lieber Herr, ich möchte um die Segnung bitten, dass das vergangene Leid, das jetzt abgelöst ist, dadurch, dass wir Könige geworden sind, dass das wieder zurückkommt. Denn das war super, diese Zeit, weil in dieser Zeit meine Aufmerksamkeit immer zu dir geflossen. Und gerade dann wird es Kunti weiter, möchte sie um die Richtung bitten, dass genau wie ein Fluss, der nur zum Ozean fliegt, der macht sich plötzlich umweg und fliegt, wie dann fließt ein Berg wieder auf, sondern geht nur nach unten. So möchte ich, mein lieber Herr, dass meine Aufmerksamkeit zu dir geht. Lord Chaitanya betet das auch und sagt, auch wenn seine Umarmung manchmal ein bisschen hart ist, für mich bleibst du mein einziger zu verehrender Herr. So ein Devotee, der auf diese Weise sich Krishna, an Krishna wendet, er gibt sich wirklich Krishna hin. Ein Sonnenschein-Devotee will von Krishna ein angenehmes Leben. Aber ein Devotee, der auch wenn es unangenehm wird, und wenn er sagen auf sich nehmen muss, bei Krishna zu tun. Ihm geht es um Zuflucht. Ihm geht es nicht um irgendwelche Beiprodukte, sondern um das sichere Gefühl, am höchsten Herrn an den Lotusfüßen zu verankern. So ist das sein. wirkliche Einweihung in die Formen des göttlichen Bewusstseins bedeutet, dieses Verständnis zu entwickeln. Das heißt, sich Krishna hinzugeben in allen Umständen. Denn nur durch den Vorgang der Hingabe zu Krishna können wir das transzendentale Geheimnis des Krishna-Bewusstseins verstehen. Sonst mögen wir Millionen von Jahren warten und nicht das Verständnis bekommen. Hingebungsvolles Dienen, nicht durch diesen Prozess der Hingabe, kann man Krishna verstehen, wie er ist, nicht durch andere Vorgänge. Diese Hingabe macht auch einen wirklichen Schüler aus. Zu Beginn des Bhagavatams spricht bei einer höheren Wirkung von einem Opfer, einem gewaltigen Yajna, was die Weisen im Wald von Naimisharanya ausführen, um den üblen Auswirkungen des Kali Yuga etwas entgegenzuhalten. Sie opferten Feueropfer, Dingensopfer, und gab sehr viel Ruhe, so stark, dass die Gesichter völlig verrußt waren. Die Gesichter waren schon knallschwarz, wie die Gesichter eines Köhlers. Und dann kam Sudha Goswami. Als Sudha Goswami kam, standen sämtliche Mitglieder der Versammlung auf und sagten, du bist uns in Zweifel gekommen, ist das so gut hier unter Jacke oder hast du eine bessere Idee? Und man macht sich Fragen, wieso haben die Weisen von Naimisharanya dem jüngeren Sudha Goswami ihre Ehrbietung dargebracht? Shona Kaviti, wird beschrieben, war ein sehr alter Weise. Er war so alt wie bei einem Buba Manu, sehr ehrwürdig, sehr welterfahren und praxiserfahren und wedererfahren, alles. Wieso stand der von so einem jüngeren Weise aber auf und sagte in seine Ehrbietung und sagte, du bist uns nicht ganz sicher, auf ihrem Vorgang Jagd auszuführen, auch schadlich. Kannst du uns da mehr Sinn dagegen? Mehr Schlussfolgerung. Stellt euch mal vor, das wäre so, als wenn, sagen wir mal, ein älterer Lecturegeber da ist, dann kommt plötzlich ein relativ junger, der gerade vielleicht ein halbes Jahr eingeweiht ist, weil der Ältere steht auf und sagt, ey, du, ich bin vor 25 Jahren dabei, aber ich glaube, es ist besser, wenn du jetzt redest. Du kriegst es besser mit der Zitatnachricht der Schlussfolgerung. Was meint ihr wohl bei der Auslösung? Eine schwierige Frage. Shona Kaviti sagte, dass du bist, kann ich sehen, sehr gentle, wie sagt man, freundlich und auch sehr ergeben, also hier aber was zu tun. Du bist sehr gentle und sehr ergeben und deswegen muss die dein Spiritualist-Meister alles wissen, erteilt haben. Zu einem hingegebenen Schüler wie dir, da muss dir alles wissen kommen. Bei mir, also er sprach nicht darüber, aber er hob das hervor als die Qualifikation. Du musst ja alles bekommen, weil du eben diese Eigenschaft des ergebenen Schülers aufweist. Im Köcherbuch finden wir in der wunderbaren Konversation zwischen Sudama Vibra und Sri Krishna selber dieses Thema aufgeschrieben. Wir haben alles Wissen erhalten, von ihrem Spirituellen Meister, weil sie so ergeben waren, dass sie nach Hause Feuerholz suchten, selbst als ein Regensturm ausgebrochen war. Nicht? Also, diese Qualifikation ist da, um das spirituelle Wissen zu erlangen. Der Grund, weswegen wir Schwierigkeiten haben, von unserem spirituellen Meister die Unterweisung zu hören, wach zu sein, aufmerksam für das, was er uns sagt, ist, weil wir diese Eigenschaft vielleicht noch eher entwickeln müssen. Freundlich zu sein zu allen Lebewesen, nicht gentle, als man das Wissen weitergibt, nicht hilft, anderen spirituellen Leben. Also ergeben unserem spirituellen Meister gegenüber. Ich habe darüber schon in Hannover gesprochen. Der Grund, weswegen es schwierig ist für uns, wirklich zu hören, was der Guru zu jedem Detail des Lebens in dieser Welt sagt, ist, dass wir sehr oft noch zu jemand anderem hören. Wir hören den einäugigen Guru zu. Einäugiger Guru ist ein politischer Ausdruck, der von den Gegnern der Fernsehindustrie gebraucht wird für die Klasse. Oh, ich würde im Stil bleiben, würde man dann sagen, die Fernsehapparatur. Ne? Für uns, manchmal ist auch dieser Geist wie ein Fernseher, der uns erlaubt, in die Ferne weiter zu schweifen. Hari, Hari, ich bin mir bestätigt zu. Also beim Reden bestimmt auch mal irgendwo anderes so Fernsehen. Das merkt man auch, wenn man Vorlesungen gibt. Sehr oft kommt es vor, dass plötzlich eine andere Fernsehshow läuft. Der Gouverneur hat das eben vorgemacht, dass wir ein anschauliches Beispiel haben. Gehen plötzlich Bilder aus und man ist abwechselnd. Besonders beim Vorlesen, was passiert ist, kommt ein anderes Bild. Man guckt in dieses Bild hinein, in diese Ferne. Das passiert immer. Man kann gar nicht einschlafen, ohne ein kassatives Bilderdenken zu machen. Also man muss die Bilder aufsteigen. Wenn man einschläft, deswegen, wenn man einschlafen will, soll man die Heiligen Namen sehen. Man braucht auch ein Bild, um dadurch in eine andere Realität zu schlüpfen. Das macht der Fernseher und das macht vor allen Dingen unser Geist. Unser Geist liefert uns Bilder von Erinnerungen an Verflossenes. Das verkalbert wie kalter diese Funktion. Und etwas vorspiegelt der Geist, etwas vorspiegelt für die Zukunft, wo wir erfolgreich werden können. So, wenn man den Geist von dem Fernseher des einäugigen Gurus setzt, den Geist, dann hat man Schwierigkeiten, dem richtigen Guru zuzuhören, dem richtigen Wörterweise. Kennt ihr das nicht von eurem Leben? Das Fernsehen ist so ein aggressives Unterhaltungsmittel. Da fliegen die Elektronen auf die Mattscheibe. Das ist nicht so ganz. Es ist nicht so, dass die dann noch schleudert oder raus, das Bild dann in die Heizung. Scheibe lassen. Jetzt habe ich zum Beispiel den Monitor oder die Bildröhre. Ja, die Bildröhre, die alten, die schießen diese Partikelchen so dagegen. Und wenn man da so ist, dann muss man so gucken, das schießt einen richtig auch elektronisch gesehen in einem Feinstoff, in dieses Auge, in das Netz, auf die Netzhaut auf. Mir geht es jetzt immer noch so, wir sehen ja nicht Fernsehen, ich habe leider keine Zeit, Videos zu betrachten, was Zeit für noch was eine gute Sache ist, meiner Meinung nach. Wenn ich so zu Leuten komme und ich nutze immer die Gelegenheit, wenn ich beim Training zu Leuten komme, die Tagesschau zu sehen, um zu sehen, was in der Welt los ist und nicht immer Predigen darauf beziehen zu können. Und wenn man das so sieht, dann ist man so wie angeklebt von dem einäugigen Guru. Und manchmal versuchen die Leute mich dann was zu fragen und ich kann das nicht erstmal noch das Ding abgestellt sein. Wenn die Wirkung, man kann sich auch gar nicht mehr konzentrieren, man ist einfach da hängt er dran. Nicht? So ist es auch, wenn die Boni auf der mentalen Ebene ist. Wenn er Fernsehen schaut, vom IAU, den Geist, dann kann man sich einfach nicht konzentrieren auf das, was am Wirken und so weiter vom wirklichen Guru kommt. Es geht gar nicht. Der Geist lenkt uns immer ab und deswegen sagt Krishna dazu, ein unbekannter Geist ist der größte Feind des Lebewesens. Ja? Der Geist, der nicht beherrscht ist, der ist der größte Feind des Lebewesens. Krishna spricht davon im 6. Kapitel der Gita, in dem er sagt, man muss sich mit Hilfe des Geistes befreien und nicht degradieren. Der Geist ist der Freund, der bedingten Seele und auch sein Feind. Für ihn, der den Geist gesungen hat, ist der Geist der Beste der Freunde, aber für denjenigen, denen es nicht gelungen ist, bleibt der Geist der größte Feind. Wenn wir das vertiefen wollen, dann auf die Basislektüre, Text des Kapitels, Text 5 aus der Bhagavad Gita und auf Text 6. Krishna erklärt sogar ein ganz wichtigen Punkt im Text 7. Die Tatana Prashantasya, nicht? Die Tatana ist jemand, der den Geist des Bund hat. Prashantasya, er hat Ausgeglichenheit durch diese Geisteskontrolle erlangt. Und was dann? Die Deutschen hat sogar Lukeshu, also Sommer und Kälte und Hitze, Glück und Leid sind das Gleiche für ihn. Tata, Mana, Pamanayo. Ehre und ohne Ehre machen ihm auch nichts mehr aus. Er geht da einfach so durch. Denn der Grund wird gegeben, solch ein Mensch hat bereits die Überseele erreicht, die sich im Herzen eines jeden Lebens wird. Nur dann ist das Leben, dass der Geist kontrolliert wird. Also so wichtig, wenn wir Krishna zuhören wollen im Herzen, wenn wir unseren spirituellen Meister zuhören wollen im Herzen, müssen wir den einäugigen Guru, den Fernseher des Geistes, abstellen. Das heißt nicht, dass wir aufhören sollen zu denken, um Gottes Willen, das wäre das Schlimmste, was uns passieren könnte. Aber die mentale Ebene, auf der sich das Lammelsurium aus Erwartungen und Hoffnungen und Ehre und Sprache und Lust und Gier und Neid und so weiter ansammelt, da müssen wir das müssen wir einfach mal rauskriegen, diese Ebene, und mal nachdenken. Es ist nicht so, dass der Devoti aufhören soll zu denken. Wie Krishna sagt, der Weise, der mich kennt, der beschäftigt sich mit Hingebungspolitik. Also man muss weise sein, nicht nur, dass der Geist aufhören sollte zu denken. Aber wir sollten ihn von mentaler Spekulation befreien. Prabhupada sagt, philosophische Spekulation ist gewünscht, also philosophisches Denken. Aber mentale Spekulation, das kommt nirgends vorhin. So, Hare Krishna, ich möchte mich enden. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich möchte für euch noch einmal zusammenfassen, worüber wir heute gesprochen haben. Wir haben gehört, wie die Halbgötter, die noch nicht auf der Ebene der Reinheit waren, von Krishna die Zusage bekamen, dass er gleich erscheinen würde. Shrila Prabhupada hat uns dann erklärt, dass der kleinste Herr nicht verschieden vom Herrn selber ist. Und genau, und ich habe es mir erläutert, so ist auch die Form des Herrn nicht verschieden vom Herrn selber. Durch einige Verwirklichung dieser Dinge kann man also in der Lage sein, Krishna zu sehen, als Form seines Heiligen Namens, als Form seines Bildes, Form von Beschreibungen über ihn und so weiter und so fort. So, dann haben wir gesprochen, wie dieser Punkt, wie das sich annähert, also näher kommt zu der Persönlichkeit Gottes, nötig ist und referiert, dass er der Devoti immer dazu in dieser Welt die Barmherzigkeit des Herrn erwarten muss. Kann es nicht durch eigene Bemühungen muss die Unerhörtigkeit ins Erdeland. Wir haben darüber gesprochen, wie unangenehme Dinge für den Zygoti die Barmherzigkeit des Herrn ist, die er niemals aufgibt, genau wie der Chatterka-Vogel, der auf den Blitz in die Wolke hineingeht. Und durch diese Form der Hingabe werden wir qualifiziert, in das Geheimnis des Krishna-Bewusstseins einzubringen. Es wird als das Böse und Königlichste aller Geheimnisse beschrieben. Und wir hatten dann gehört, dass das auch wirkliche Einweihung bedeutet, diese Hingabe zu bringen. Und diese Hingabe ist dann möglich, hatten wir beide gehört, wenn wir es lernen, zuzuhören. Das heißt, man ist manchmal es lernen, wegzuhören. Das war Vorlesung in einer Nussschale. Ich weiß nicht, ob man das in Deutsch sagen kann, aber in Englisch ist das auch in der Nutshell. Habt ihr hierzu irgendwelche
Fragen?
Ja. Kannst du ein Beispiel geben für philosophische Spekulation? Ich möchte jetzt dazu sagen, philosophisches Denken, denn der Begriff Spekulation ist für uns außen, wir haben ein bestimmtes Verständnis davon, weil wir in unserer Bewegung hauptsächlich eine sogar mentale Spekulation nehmen. Philosophisches Denken heißt, dass wir die Dinge, die wir gehört haben in unserem Leben, anwenden auf unser Leben. Nicht? Wenn wir zum Beispiel die Blutverteilung, sind, dann sehen wir, hier sind spirituelle das ist ein philosophisches Denken. Also, normalerweise würde man ja nur die Augen, mit den Augen würde man nur so deutsche Körper sehen, die da sich über die Straße wälzen. Die Masse, die sich über die Straße wälzt, die Masse der Körper. Aber philosophisches Denken ist ja die Bodhi. Hier ist tatsächlich eine ewige Seele, die verschiedene von dem physischen Körper sehen sie ist. Und auch verschiedene von dem Geist, die das Leben, dieses Leben begleitet. Und dann versucht der Devote dieses Wissen anzuwenden, um den Kamiya Luft zu anzubieten, das versucht, nicht gut darauf zu achten, er sagt, nein, danke, ich lese nicht oder so. Und weil er weiß, hier ist die spirituelle Seele, die Nutzen zu haben über Krishna. So. Oder, wenn der Devoti, sagen wir mal, philosophisches Denken, wenn der Devoti irgendwo ist, in einer Situation, wo er Leid hat, kann er darüber nachdenken. Wahrscheinlich habe ich das verursacht, indem ich in der Vergangenheit anderen Schlechtes getan habe. Zum Beispiel leidet man oft in dieser Welt, wenn man über andere redet, ist über unsere Reichsverwaltung. Dieses Leid wird dann wieder das Gefühl gespürt und denkt, und man leidet selber, man kauft sich auf den Fuschen, wie man in der Deutsch sagt. Wenn man die kann sehen, vielleicht habe ich da wieder was nicht richtig. So gibt es also verschiedenste Möglichkeiten, unser philosophisches Denken auf unser Leben anzuwenden. Philosophische Spekulation ist erwünscht, hatte ich gesagt. Das war mal an einer Stelle, die ich sehr genau erinnern kann, also das gehört zu haben. Ich muss nochmal sagen, wenn wir jetzt hören, philosophische Spekulation, das heißt natürlich nicht, dass wir jetzt mit der Philosophie rumspekulieren sollen. Wir sollen sie anwenden. Mir ganz wichtig, weil ich junge Zuhörer habe, junge sagt das, und mir ist sehr wichtig, das dir klar zu machen. Ich weiß, dass die Eltern die Wolf das wissen. Ja.
Ich habe gehört, dass man die Bhagavad Gita aus dem Kapitel, man kann zum Beispiel so sehr wie Krishna, das Wasser,
Ja. Hast du auch dort, das interessiert mich jetzt auch, hast du da auch den Begriff spekulieren? So
Ja,
klar, spekulieren ist dieses kreativ denken, würde ich mal sagen. mithören in meiner Sprache. So, 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 ne? So, dann kann man ja denken, ach, wie wunderbar, jetzt bin ich Werner Sohn und dann passt auch Krishna. Die Kraft, ich schaue heute wieder, dass das für mich dringend ist.
Kann man die einzelnen Philosophen vorher sehen, wie Prabhupada sie durch
Sattel kommt dann auch vor. So dass ein Boni immer aus Sattel, also der sattelige Leben vorbereitet ist, ist auch was Fragen jetzt bestimmte philosophischen Aussagen oder Annahmen von Sattel. Und wenn man das dann macht, dann kommt man damit, klar. Ich habe mir jetzt von einem Kripper Meuer ein Buch geschenkt und gewollt, das so dick als der Geist, also der Mind. Weil sehr oft, wenn man predigt, muss man wissen, was die Leute im Gedanken haben muss. Da will ich dann auch manchmal so stellen, was so gewisse Wissenschaftler und Ärzte über den Geist sagen. Und ich merke immer, weil dieses philosophische Verständnis ja da ist und ich auch pflege, regelmäßig von den Bildern. Deswegen kann man selektiv hören. Und dann sieht es auch irgendwie dann Schwarze, kann man sagen, zu sagen. Oder hier hast du gute Gedanken, die werden auch in der vedischen Schrift so analysiert. Ne? Und es kommt darauf an, dass du einen Boden vorbereitest, und der dir erlaubt, selektiv zu hören. Dass du nicht so verwirrt wirst. Ja klar, du wirst total verunreinigt und verkorkst, wenn du den sagst. Und den ganzen Schießen würde ich auch noch anwenden. Dass man ja so durcheinander geht bei ihm.
Ja,
ja, eben. Du musst das ja nur, das ist echt nichts Schlimmes dabei, das muss so gemacht werden. Ich war, was du machst, mach wie alle Löwen, mal auf den Dach lesen. Das geht euch gar nicht. Aber wenn du vorher was hast, was du ein stundenlanges Verständnis hast, wirst du es einordnen können. Trotzdem ist das eine Entsagung, ich weiß. 5 Stunden Sache, da muss man ja rausgehen. Deswegen musst du unbedingt einen sicheren Punkt haben. Sonst wirst du gesaugt in den Stuhl von dem Sack mit beiden
Thank you.